Ihr meldet euch einfach, wenn es zu leise wird. Vielleicht zwei Sätze zu mir. Ich habe festgestellt, ich bin das erste Mal hier in Winterbach. Wir fahren immer nur durch, wenn ich zu meinen Eltern fahre irgendwie, da kommen wir immer hier durch. Wir sind mittlerweile seit 9 Jahren beim Christusbund. Ich bin verheiratet, meine Frau Christine, und wir haben 4 Kinder, zwischen 11 und 3. Also es wird nicht langweilig daheim. Ich bin als Gemeinschaftspastor im Schönbuch Altbezirk angestellt. Also das ist da jenseits von Stuttgart, von hier aus gesehen, südlich vom Flughafen. Genau, und darf da so alles Mögliche machen, von Kinderstunde bis Senioren. Das merke ich immer bei so, der Vater im Himmel segne dich. Da musste mir die Mädels in der Kinderstunde immer sagen, wie die Bewegungen gehen, weil ich hatte es jedes Mal wieder vergessen. Aber die konnte das gut. Genau. Wir haben heute ein Thema, das ich ganz arg wichtig finde für unseren Glauben. Es geht um das Thema Freiheit. Wir sind ja schon seit einigen Wochen im Galaterbrief unterwegs, und in diesem Galaterbrief, da nimmt uns Paulus mit in eine Situation hinein, die ist ziemlich seltsam. Also Paulus erzählt da von einer Gemeinde oder von mehreren Gemeinden im Galaterbrief in dieser Provinz, die er gegründet hat. Und diese Gemeinden haben sich eigentlich gut entwickelt. Sie sind im Glauben gewachsen, sind Leute dazugekommen, und plötzlich war da so ein Bruch da. Da sind nämlich Leute gekommen, Lehrer, so aus Jerusalem, und die haben diese Christen dort gesagt, wir wissen besser wie der Paulus, wie das mit Christsein ist. Nämlich, ein guter Christ ist man dann, wenn man sich beschneiden lässt, wenn man die ganzen jüdischen Regeln hält. Und für so Christen in Galatien, die waren ja hauptsächlich Heidenchristen, für die war das natürlich eine Frage, ja, wie ist denn das jetzt? Und sie haben angefangen zu überlegen, und manche haben gesagt, das klingt doch eigentlich ganz gut. Das machen wir jetzt, wir strengen uns ganz doll an, und dann können wir das machen, was Gott gefällt, und dann sind wir irgendwie noch bessere Christen. Und in diese Situation rein schreibt Paulus einen Brief, und er macht sehr, sehr deutlich, Leute, ihr seid auf einem kompletten Holzweg unterwegs. Und es gibt keinen Brief, der ähnlich, vielleicht der erste Korintherbrief ein bisschen, der so massiv ist, wo Paulus so deutlich sagt, dass es um alles geht, wie der Galaterbrief. Und ich glaube, für uns ist es wichtiger als Christen, dass wir da wirklich zuhören, weil ich überzeugt bin, wir kämpfen auch mit diesem Thema Freiheit. Wir kämpfen auf unterschiedliche Weisen manchmal, aber das Thema Freiheit ist immer wieder ein Thema. Und deshalb steigen wir heute ins 5. Kapitel ein. Ich lese uns diese ersten 12 Verse vor im 5. Kapitel, wo Paulus uns nochmal ganz kompakt in die Freiheit mit hineinnimmt. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Ihr lieft gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Ich aber, Brüder, wenn ich noch Beschneidung predige, warum werde ich noch verfolgt? Dann ist ja der Anstoß des Kreuzes beseitigt. Meinetwegen können Sie, die euch beunruhigen, sich auch verschneiden lassen. Paulus geht es um die Freiheit, und ich möchte mit euch einige Schritte durchdenken, wie es mit dieser Freiheit oder um diese Freiheit bestellt ist. Der erste Gedanke: Jesus Christus will unsere Freiheit. Jesus will, dass wir frei sind. Paulus fängt so an, sagt, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Wenn man Paulus fragt, was hat Jesus getan, kann er das so zusammenfassen. Ich kann sagen, Jesus will uns Menschen frei machen. Wir sind so in unserer Schuld verstrickt, das Gesetz Gottes klagt uns an und macht deutlich, keiner von uns kann vor Gott bestehen. Und dann kommt Jesus auf diese Welt und er will uns frei machen. Er will uns rausholen. Jesus selber hat es mal so gesagt, von sich, der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und für wen zahlt man Lösegeld? Für jemanden, der gefangen ist. Und genau das hat Jesus gemacht. Er kommt auf diese Welt, um uns zu befreien, um unsere Freiheit zu garantieren. Und das ist eine große Herausforderung, dass wir das richtig verstehen. Manche Leute denken, ja, super, Jesus hat mich frei gemacht. Das heißt, ich kann tun und lassen als Christ, was ich will. Aber wenn man nur ein bisschen im Neuen Testament blättert, merkt man, das ist komplett alles falsch verstanden. Jesus sagt mal, ihr seid meine Freunde, wenn ihr das macht, was ich euch sage. Das ist einer meiner Lieblingsbibelverse. Ich finde es so cool, wenn Jesus hinsteht und seine Jünger sagt, also wenn das Kinder im Sandkasten sagen, du bist mein Freund, wenn du das machst, was ich dir sage, dann gibt es diesen Konflikt, also es funktioniert normal nicht. Jesus kann das machen, weil er bietet uns die Freundschaft an und er bleibt gleichzeitig unser Herr. Also Jesus sagt, ja, du bist frei, aber das heißt nicht, dass du tun und lassen kannst, was du willst. Das heißt, dann sind wir gar nicht frei, weil schlussendlich bestimmt dann unsere eigenen Wünsche und Begierden unser Leben. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen aus unserer Schuld, aus dem, was uns von Gott trennt, aus dem, was unser Leben belastet. Und ich finde, diese erste Aussage ist eine Anfrage in unser Leben als Christ. Die Frage, verstehen wir wirklich unseren Glaube als Freiheit? Was kriegen denn andere Menschen mit, wenn sie mit uns über unseren Glaube reden? Wenn sie sehen, wie wir unseren Glaube leben? Merken Sie da diese Freude über die Freiheit? Dass wir hier wirklich drüber jubeln, Jesus hat mich frei gemacht, ich muss meine Schuld nicht mehr selber tragen. Jesus hat mich sogar von mir selber frei gemacht. Und ich muss nicht all das tun, was meine Begierden mir einflüstern, was ich denke, dass ich unbedingt bräuchte, koste es, was es wolle. Jesus hat mich frei gemacht und das ist eine herrliche Erfahrung. Jesus hat mich frei gemacht, andere Menschen in Liebe zu begegnen, auf sie zuzugehen, ihnen zu dienen. Und Jesus macht mich frei davon, dass ich meine, ich muss in dieser Welt alles erreichen, weil er mir eine Hoffnung gibt, die über diese Welt hinausgeht. Sehen das andere Menschen, wenn sie mit uns über unseren Glauben reden, oder sehen sie, ja, die Christen müssen ganz viele Regeln machen. Die dürfen das nicht und die dürfen jenes nicht und das dürfen sie auch nicht. Weil wir müssen uns ja schon fragen, wie kommen eigentlich die Leute auf die Idee, wenn sie über Christsein reden, dass sie sagen, ja, Christsein, also das hat irgendwas damit zu tun, dass Gott den Christen durch Spaß verbietet und dass die alles nicht machen dürfen und dass es ganz strenge Regeln gibt und dass die sich voll anstrengen müssen. Das ist doch ganz oft das Bild, was Menschen von Christen haben. Und die Frage ist, wo kommt denn das her? Woher haben sie denn dieses Bild? Vielleicht kommt es manchmal davon, dass wir viel mehr von dem reden, was Menschen nicht dürfen und darüber die Freiheit vergessen, die wir in Jesus haben. Und die Freiheit, die unser Leben verändert. Und natürlich stimmt es, dass das Evangelium Menschen mit ihrer Schuld konfrontiert. Wenn ein Mensch Jesus begegnet, dann merkt er, ich kann nicht so bleiben, wie ich bin. Natürlich fordert das Evangelium Menschen zur Umkehr auf. Aber immer mit dem Ziel, dass Jesus uns in die Freiheit führen will. Dass er sagt, in mir darfst du ein Leben finden, das sich wirklich lohnt, das erfüllt ist, das ein Ziel hat, das Sinn macht. Aber das nicht einfach nur Regeln. Jesus gibt uns nicht Gebote, weil er halt so sonst nichts anderem Spaß hat und einfach was gerne aufschreibt, sondern er weiß, was unserem Leben dient und was unserer Freiheit hilft. Und ich glaube, da müssen wir uns immer wieder hinterfragen, wie leben wir eigentlich unseren Glaube und wie sieht denn unsere Beziehung zu Jesus aus? Genießen wir die Freiheit in ihm und staunen wir darüber, wie er gekommen ist und uns frei gemacht hat. Paulus lädt die Galater hier ein und sagt, denkt darüber nach. Zur Freiheit hat uns Christus frei gemacht. Aber diese Freiheit, und das ist der zweite Gedanke, ist gefährdet. Und nicht deshalb, weil irgendwie das Evangelium zu klein wäre, weil das Erlösungswerk von Jesus nicht reicht, sondern weil wir selber uns ganz oft in eine Situation begeben, wo unsere Freiheit in Jesus aufhört. Und genau das ist bei den Galater passiert. Sie haben gesagt, Jesus ist super, die Gnade ist prima, aber, und dann wird es immer schon schwierig, aber ich würde selber auch gern was zu meinem Heil beitragen. Ich würde gern auch ein bisschen was vor Gott verdienen. Und damals sah das eben so aus, dass sie gesagt haben, wir wollen uns beschneiden lassen, wir wollen diese jüdischen Regeln einhalten, dann ist Gott doch irgendwie stolz auf uns. Und für Paulus ist das, er kann das nicht verstehen. Er sagt, was macht ihr da? Jesus hat euch frei gemacht und ihr latscht geradewegs zurück ins Gefängnis und macht die Tür wieder zu. Und wir merken, wie Paulus völlig fassungslos ist. Weil, wenn wir uns das Alte Testament anschauen, und Paulus kannte sich im Alten Testament super aus, dann merken wir, das ist ein riesiges Beweisbuch dafür, dass dieser Weg, dass wir uns selbst vor Gott gerecht machen, dass der nicht funktioniert. Das ganze Alte Testament. Gott hat Israel eine riesige Menge an gute Gebote gegeben und das Volk ist immer und immer wieder dran gescheitert. Und alle andere auch. Da gibt es eine Stelle, die finde ich sehr deutlich und sehr ernüchternd, wenn es darum geht, was können wir Menschen eigentlich. Nach der Sintflut, also Gott hat gesehen, die Menschheit, die taugt alles nichts, aber da gibt es den Noah. Noah, ein gerechter Mensch. Gott sagt, okay, ich fange mit Noah neu an. Ich nehme nur diese Familie, also Noah, seine drei Söhne und die dazugehörige Frauen, also 8 Leute, die kommen aus dem Schiff wieder raus, die feiern einen Gottesdienst und Gott sagt, ich werde die Welt nicht mehr zerstören, wie ich es gemacht habe. Und man könnte ja denken, jetzt fängt es an, jetzt ist ein neuer Start, neues Potenzial, läuft jetzt. Und dann sagt Gott, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Das ist echt ernüchternd. Da geht's los und Gott sagt, so seid ihr. So sind wir Menschen. Wir sind böse. Wir werden vor Gott nicht gerecht sein. Wir schaffen das nicht. Und das Wunder ist, dass Gott auf diese Erde kommt und sagt, und ich schaffe alles, dass ihr gerecht sein könnt. Jesus hat alles getan. Die Galater wollten auf ihre eigene fromme Leistungen zurückgehen und darauf vertrauen. Und Paulus macht ihnen hier sehr deutlich, das funktioniert nicht, das ist der falsche Weg. Und wenn wir in Römerbrief schauen, dann da erklärt uns Paulus, warum das so ein falscher Weg ist. Ich lese uns mal 2 Verse aus dem Römerbrief vor, oder 3 Verse, wo Paulus erklärt, was ist eigentlich das Problem jetzt bei diesen Werken, die wir tun. Man könnte sagen, so schlimm ist es ja nicht, wir sollen ja gute Dinge tun. Römer 4, da geht es um Abraham und da sagt Paulus, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, und jetzt kommt die Erklärung, dem aber, der Werke tut, wird der Lohn nicht angerechnet nach Gnade, sondern nach Schuldigkeit. Dem dagegen, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Also was sagt Paulus, ist das Problem von Werke? Das Problem von diesen falschen Werken ist, dass Menschen denken, ich kann mir was vor Gott verdienen. Ich kann quasi, ich habe da so ein kleines Bankkonto und dadurch meine guten Taten zahle ich immer was drauf ein und irgendwann habe ich doch da ganz ordentlich was gemacht und dann stehe ich irgendwie vor Gott ganz gut da. Aber wie bitte soll das funktionieren? Die Bibel sagt uns 2 Dinge. Das erste, wenn wir Jesus noch nicht kennen, sind wir geistlich tot. Und wir stehen Gott als Feind gegenüber, weil wir uns selber von Gott entfernt haben. Und da können wir keine guten Taten tun. Das Einzige, was wir tun können, ist auf Jesus zu hoffen, dass er uns rettet. Dass er das tut, dass wir vor Gott bestehen können. Und wenn wir als Christen unterwegs sind, wohnt der Heilige Geist in uns. Und die guten Werke, die wir tun, tun nicht zuerst wir, sondern bewirkt Gottes Geist in uns. Paulus sagt es in Epheser 2 so, denn wir sind Gottes Gebilde in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Also das Gute, das wir tun, hat Gott vorher vorbereitet, dass wir es machen können. Also wer hat es gemacht? Gott hat es gemacht. Das ist irgendwie komisch. Wenn wir jetzt anfangen wollen, aufzuschreiben und zu zählen und gucken, was haben wir alles geschafft? Und Gott steht da und sagt, Moment mal, ich mache das doch alles. Ich bin der, der dir die Kraft dazu gibt. Wie willst du bitte da irgendwas haben, wo du Bezahlung nachher dafür erwartest? Vielleicht kennen manche von uns die Geschichte von Zinzendorf. Da wird erzählt, das hat Zinzendorf sehr geprägt. Er ist durch ein Museum gelaufen, da hat er ein Bild gesehen von Jesus gekreuzigt und drunter stand dieser Satz, das tat ich für dich, was tust du für mich? Und ich finde den Satz auf der einen Seite total super, weil der Satz zeigt, das, was Jesus getan hat, möchte eine Reaktion von uns. Auf der anderen Seite ist der Satz aber auch irgendwie gefährlich, weil er uns in so eine falsche Spur hineinbringen kann. Eben das Denken, das hat Jesus jetzt für mich gemacht, jetzt muss ich was zurückzahlen. Und die Bibel sagt uns immer und immer wieder, nein, nein, das, was Jesus getan hat, ist ein Geschenk. Und diese Grenze zwischen, ich tue was aus Dankbarkeit und ich tue was, um mir was zu verdienen, die ist ganz schmal. Und ich finde, wir haben in unserer deutschen Schenkkultur oder vielleicht ist es auch eine schwäbische Schenkkultur, haben wir so Beispiele, die das ein wenig deutlich machen. Ich weiß nicht, ob es in Winterbach gibt es vielleicht auch nicht, aber bei uns gab es immer, wenn es so Familienfeste gibt, so Konfirmation oder irgendwas, dann kommen ja immer alle möglichen Leute, die bringen Geschenke. Und bei uns gab es dann so ein Büchelchen. Und da hat man aufgeschrieben, Familie Meier, Konfirmation 50 Euro oder der Mark noch damals. Und so hat man es aufgeschrieben. Was hat man von wem gekriegt oder zur Hochzeit, dass man auch genau weiß. Und das schreibt man nicht auf, damit man sich später mal voller Dankbarkeit daran erinnert, sondern dass, wenn die mal eine Konfirmation haben, dann weiß man, Konfirmation, Familie Meier, 50 Euro, okay. Jetzt können wir überlegen, hat das was mit Schenken und Dankbarkeit zu tun? Also ich finde, der braucht, den kann man so machen oder nicht. Das ist wahrscheinlich für den gegenseitigen Frieden, ist das prima. Aber wenn es wirklich um Geschenke geht, würde ich sagen, das ist doch eigentlich nicht Sinn der Sache. Wenn ich jemand was von Herzen schenke, dann freue ich mich, wenn er einfach Danke sagt und das Geschenk nimmt und dann ist es gut. Und dann ist es auch geschenkt. Und nicht, wenn er heimlich irgendwo aufschreibt und denkt, oh, jetzt muss ich irgendwann bei passender Gelegenheit das wieder zurückgeben. Ich glaube, hier müssen wir uns immer wieder hinterfragen, wie sind denn wir unterwegs in unserer Beziehung zu Gott? Nehmen wir das an und sagen, ich bin von Herzen geliebt und ich freue mich und in dieser Liebe darf ich in Freiheit leben. Und alles andere kommt dann aus dieser Freiheit. Ich finde, Paulus ist ein geniales Beispiel, er erklärt es mal in seinem eigenen Leben, weil Paulus hätte, also wenn jemand ein gutes Bankkonto vor Gott hatte, also zumindest nach seiner Bekehrung hatte Paulus ein gutes. Ich glaube, die gibt es ja gar nicht. Aber Paulus hätte sagen können, Jesus, ich bin für dich durch die halbe Welt gereist, ich habe Missionsreisen gemacht, ich habe mich steinigen lassen für dich, ich habe. Und jetzt hört mal, was Paulus sagt. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Da hat es einer ganz tief erkannt, wie abhängig er von der Gnade Gottes ist. Paulus weiß, das, was ich tue, hat nichts mit Lohn oder mit Verdienst zu tun, sondern das ist das, dass Gott in mir wirkt. Und das ist ein Zeichen von dieser genialen Freiheit, die ich habe. Also wenn wir jetzt eine Antwort suchen auf die Frage, was tust du für mich, die Zinzendorf gelesen hat, dann glaube ich, gibt es eine richtige Antwort. Und die Antwort ist, Jesus, ich vertraue dir ganz und gar. Ich vertraue ganz auf deine Gnade und ich lasse dich in meinem Leben wirken. Ich gebe mich dir hin. Du bist meine Hoffnung. Das ist die Antwort. Nicht, ich mache A, B, C, D, E, F. Sondern ich gebe mich Jesus ganz hin. Und dann wird es ein genial spannendes Leben in der Freiheit zu sehen, was Jesus in unserem Leben tut. Und er tut vieles. Also diese Freiheit ist gefährdet. Wir kommen ganz leicht in so ein Denken rein, was kann ich mir verdienen? Ein dritter kurzer Gedanke, was Paulus hier deutlich macht, ist, Freiheit und Gesetzlichkeit passen überhaupt nicht zusammen. Ich lese euch nochmal die Verse vor. Paulus sagt, Vers 2, Ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Also Paulus sagt nicht, der nützt euch ein bisschen weniger. Er nützt euch nichts. Oder er sagt, ich bezeuge aber jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz tun muss. Und dann in Vers 4, ihr seid von Christus abgetrennt, ihr seid aus der Gnade gefallen. Also hier geht es nicht darum, dass Paulus sagt, ah, ihr seid dann halt ein bisschen weniger gute Christen. Sondern Paulus sagt, wenn er beschließt, nach dem Gesetz zu leben, dann müsst ihr es ganz machen. Und dann hat Gnade keinen Platz. Dann seid ihr verpflichtet, ganz nach dem Gesetz zu leben. Es gibt eben keine solche Mischung, dass man sagt, ja, ich will ein bisschen mehr was verdienen, aber ich hoffe doch ein bisschen auf die Gnade. Entweder ich nehme das Geschenk ganz an oder ich lasse es ganz. Paulus zeigt, wie gefährlich so ein, oder wie falsch so ein Zwischenweg ist. Mich hat es ein bisschen an meinen Computer erinnert. Ich habe so, heute heißt es Apps, früher hieß es Programme, keine Ahnung. Die Programme, die wollen sich ja immer so updaten, da gibt es immer so neue Versionen. Und dann schreiben sie, ja, wenn du den Update machst, dann kann das Programm plötzlich das und jenes und es kann mit dir reden oder du kannst mit der Sprache eingeben. Und dann kann man das machen. Also macht man Update und dann merkt man, jetzt sieht es aber blöd aus, die Knöpfe sind nicht mehr da, wo sie mal waren, alles durcheinander. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, was will ich? Will ich diese neue Version und ich fuchs mich da rein und lebe mit der, oder ich lasse es wieder zurücksetzen auf die alte Version. Das kann man ja machen. Das Problem ist, ich kann aber nicht sagen, ja, ich hätte gern schon die tolle Sachen von der neuen Version, aber eigentlich alles, muss alles so sein wie bei der alten Version. Wenn ich wieder zurückgehe auf die alte Version, habe ich die Möglichkeiten von der neuen Version nicht. Und was ganz schlecht ist, ist, wenn man sagt, ich setze es zurück und in der Mitte, wenn ich denke, so jetzt müsste es eigentlich eine gute Mischung haben, also wenn der Prozess noch nicht abgeschlossen ist, wenn ich dann den Stecker rausziehe, also steht ja immer, das macht man ja nicht, da steht ja immer dran, bloß nicht den Computer ausschalten und irgendwas, aber wenn man denkt, jetzt müsste ja von beidem was haben, jetzt ziehe ich den Stecker, dann geht gar nichts mehr. Und irgendwie ist das hier auch so. Wir müssen uns entscheiden, welche Version will ich? Will ich wirklich das, was Jesus mir gibt? Aus Gnade leben, ganz auf ihn vertrauen, oder will ich die Gesetzversion? Und dann sagt Paulus, okay, aber dann bitte das ganze Gesetz. Und Paulus wusste, was das heißt. Er hat 30 Jahre lang oder so wirklich eifrig danach gelebt und hat gemerkt, ich schaffe es nicht, ich scheitere dran. Aber es gibt eben kein so ein Zwischending. Entweder Jesus ganz oder gar nicht. Jetzt haben wir so manches gesehen, wie es nicht funktioniert. Und das ist ja relativ einfach normal zu sagen, wie es nicht geht. Wie sieht denn jetzt ein Leben in der Freiheit aus? Was meint denn jetzt Paulus, wenn er sagt, wir sollen diese Freiheit leben? Und da schreibt er zwei Verse, und die möchte ich mit euch zum Schluss gerne noch anschauen, wo er nochmal, oder wo uns das vor Augen führt. Was heißt denn das? Vers 5 und Vers 6. Also wie leben wir jetzt in dieser Freiheit? Wir nämlich erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Jesus Christus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Und hier sieht man einen gewaltigen Unterschied, den Paulus aufzeigt. Paulus sagt, ein Leben in der Freiheit ist ein Leben, das ganz von Gott geprägt ist. Es ist ein Leben durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist führt jeden, der an Jesus glaubt, führt und leitet und prägt uns. Das Leben in der Freiheit ist ein Leben, das seine Hoffnung ganz auf Jesus setzt. Auf das, dass Jesus für uns gestorben ist. Dass er uns gerecht macht, dass wir durch ihn vor Gott bestehen können. Also das, was Paulus sagt, ist ein Leben in der Freiheit, ist ein Leben im Glauben an Jesus. Und diesen Glauben beschreibt er hier ganz interessant. Er sagt, dieser Glaube ist keine Theorie, sondern er ist durch die Liebe wirksam. Jetzt habe ich mich gefragt, was heißt denn das? Was heißt ein Glaube, der durch die Liebe wirksam ist? Wie sieht denn so ein Glaube aus? Und vor allem, wie bewirkt denn so ein Glaube die Freiheit? Und die Freiheit, Dinge zu tun, wie gehören Glaube und Liebe und Freiheit zusammen? Und ich glaube, das fängt vor allem da an, dass wir wahrnehmen müssen, was der Glaube in uns bewirkt und verändert. Auch was der Glaube in uns bewirkt und verändert, was eben Liebe hindert. Wenn man mal überlegt, was will Jesus uns oder was will Jesus uns aus dem Leben wegnehmen, wenn er uns Glaube schenkt, wenn er uns das Vertrauen an ihm schenkt. Das Erste ist, dass Jesus sagt, ich will euch eure Schuld wegnehmen. Und wenn wir uns schuldig fühlen, wenn Schuld in unserem Leben da ist, dann ist es ein gewaltiges Hindernis für Liebe. Ihr kennt das wahrscheinlich. Wenn man ein schlechtes Gewissen hat, dann dreht man sich doch um sich selber. Dann fragt man sich, oh, wie kann man das irgendwie hinkriegen? Vielleicht hat man Mitleid mit sich selber. Manchmal geht man auch in diese Schiene, dass man merkt, ich muss es irgendwie ein bisschen runterfahren. Ich will jetzt, dass diese Schuld nicht so schlimm ist. Und dann kommen wir in diese Schiene, wo wir anfangen zu heucheln. Und heucheln geht ja ganz leicht oft, dass man sich einfach jemanden sucht, der noch schlimmer ist als mir selber. Also der sagt, ich lüge ein bisschen, aber guck mal den an. Dem sein ganzes Leben ist eine Lüge. Das ist cool, weil dann fühlt man sich ja, dann denkt man, ich bin schon ein bisschen besser. Aber ist das gut für unsere Beziehungen? Hilft uns das fürs Miteinander, wenn wir auf andere runterschauen? Jesus sagt, ich lade dich ein. Du darfst mit deiner Schuld zu mir kommen und ich nehme sie dir weg. Du darfst zu mir kommen und du musst überhaupt keine Rolle spielen, weil ich weiß sowieso, wie du bist. Und ich nehme dir das alles weg. Und du darfst die Freiheit erleben, dass deine Schuld getragen ist. Du darfst die Freiheit erleben, dass du weißt, ich bin ein Sünder und Gott liebt mich trotzdem. Und das verändert unser Leben. Und dann merken wir, ich darf auf Jesus, ich darf auf andere Menschen zugehen. Und ich kann auf andere Menschen zugeben, weil meine Schuld mich nicht mehr blockiert. Ich kann andere Menschen in Gnade begegnen, weil mir vergeben worden ist. Merkt ihr, wie das die Liebe freisetzt? Wie Glaube diese Liebe freimachen will? Jesus sagt, ich schenke dir Freiheit. Und das darf Liebe werden. Ein zweites Liebeshindernis in unserem Leben ist Angst. Angst blockiert ganz viel Liebe. Wenn Angst uns prägt, sind wir nicht bereit, Risiken einzugehen. Wir gehen zum Beispiel nicht auf Fremde in der Gemeinde zu, weil wir uns über alles Sorgen machen. Oh, weiß ich die richtige Worte, um anzusprechen? Wie ist er dann vielleicht verärgert, wenn ich zu distanzlos bin oder wie auch immer? Wenn wir Angst haben, machen wir uns Sorgen über alles Mögliche und haben keinen Blick für die Menschen um uns herum. Es dreht sich alles um uns, um die Frage, wie kann ich mein Leben absichern, wie kann ich eine Sicherheit haben? Und jetzt kommt Jesus und er schenkt uns Glaube und er sagt, ich weiß um deine Angst. Und du darfst sie mir bringen. Und du darfst eins wissen, ich habe alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und wenn deine Angst irgendwo gut aufgehoben ist, dann bei mir. Weil ich stärker bin, weil ich größer bin. Jesus sagt zu seinen Jüngern, in der Welt habt ihr Angst, ich weiß es. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Legt eure Angst bei mir ab und ihr dürft Freiheit erleben. Freiheit, auf andere in Liebe zuzugehen. Weil Liebe ist immer ein Risiko. Wenn ich auf jemanden mit offenen Armen zugehe, ist es immer das Risiko, dass jemand das ausnutzt. Das kann passieren. Aber wenn man so auf Menschen zugeht, werden wir nicht erleben, was wahre Beziehung heißt. Wenn wir uns immer abschirmen und Jesus will uns frei machen. Er will uns frei machen, dass wir unsere Angst bei ihm abgeben. Und das tun wir dann, wenn wir wirklich auf ihn vertrauen, mit allem, was wir haben. Noch ganz kurz ein drittes Liebeshindernis, was, glaube ich, auch immer wieder uns ganz stark blockieren kann, das ist die Gier. Menschen, die gierig sind, sind getrieben und unzufrieden. Und irgendwie hört es nie auf. Ein gieriger Mensch kann so viel haben, wie man sich vorstellen kann, der will immer noch mehr. Das hört nicht auf, das ist so eine Spirale. Wenn wir gierig sind, dann setzen wir uns in erster Linie für uns selber ein. Dann denken wir, wie kann ich noch mehr kriegen? Wir schauen zuerst auf Dinge und nicht auf Menschen. Und wenn wir auf Menschen schauen, dann sehen wir sie als Ressource für meinen Vorteil. Was bringt es, dass ich den kenne? Was bringt es, dass ich dem jetzt was Gutes tue? Was bringt es? Und wieder macht Glaube den Unterschied. Wahrer Glaube weiß, in Jesus bin ich unendlich reich beschenkt. Ich habe alles. Jesus hat mal gesagt, Paulus schreibt es, ihr seid gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen, bei ihm gibt es Leben in Fülle. Wie soll ich denn gierig sein, wenn Jesus mir alles schenkt? Wenn ich weiß, ich habe in Jesus alles. Und er erfüllt mein Leben. Paulus hat ja darüber nachgedacht. Er hat gesagt, das ist ganz krass, alles, was ich vorher hatte, alles Ansehen, aller Reichtum, habe ich für Dreck erachtet, verglichen mit dem, dass ich Jesus kennen darf. Er hat gemerkt, in Jesus bin ich so reich beschenkt. Und dann wird er mal frei zu sagen, und ich freue mich von Herzen, wenn es dem anderen gut geht. Ich gönne dem das Beste und ich schaue nicht neidisch drauf, weil Jesus mich frei macht. Da könnte man noch viele Punkte machen. Mir ist wichtig, dass wir das sehen. Glaube macht wirklich frei. Weil Jesus uns frei machen will, weil er diese Dinge, die unser Leben belasten, weil er sie wegnehmen will. Und sagt, und ich gebe dir ein offenes, ein freies Herz. Und dann setzt uns das in Bewegung, andere Menschen zu dienen. Und nicht, weil wir meinen, jetzt kann ich was Tolles machen, sondern weil wir Gott kennengelernt haben und weil wir merken, es gibt nichts Cooleres, als Gott zuzugucken, wenn er handelt. Das ist das Schönste, zu sehen, wie Gott große Dinge tut und wir mitmachen dürfen. Und manchmal sind es Dinge, die uns vielleicht im Nachhinein erst groß werden. Aber wir merken, das ist so faszinierend, wie Gott immer wieder wirkt, trotz uns oder mit uns. Und es ist so schön sehen zu dürfen, wie Gott handelt in dieser Welt. Und da möchte er uns dazu einladen und gebrauchen, dass wir eben da mitmachen. Dass wir als seine Werkzeuge unterwegs sind. Und nicht um was zu verdienen, sondern weil wir ihn lieb haben. Und weil es nichts Besseres gibt, als mit ihm unterwegs zu sein. Wenn wir das zusammenfassen, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht, sagt Paulus. Das ist ein unglaubliches Geschenk und ich wünsche mir für jeden von uns hier, dass wir wirklich diese Freiheit leben. Dass wir das, was Jesus uns schenkt, echt in Anspruch nehmen. Sagen, Herr Jesus, ich will ganz aus dir leben und das tun wir, indem wir aufhören zu denken, dass wir uns irgendwas bei Jesus verdienen können. Er hat uns schon alles geschenkt. Mehr als sein Leben kann er uns nicht schenken. Er hat alles gegeben. Und wir dürfen einfach mit ihm leben und uns darüber freuen. Indem wir ganz auf die Gnade von Jesus vertrauen, jeden Morgen neu. Herr Jesus, es ist so genial, dass ich heute Morgen aus deiner Gnade leben darf und ich bin gespannt, was du mit mir vorhast. Die gilt jeden Morgen neu. Indem wir uns von Jesus Schuld, Angst und Gier aus dem Herz nehmen lassen. Herr Jesus, ich vertraue dir, bitte nimm das weg und mach mich bereit zur Liebe. Und ich wünsche mir, dass wir all das tun aus Gottes Kraft, aus der Kraft von Gottes Geist, der in uns wohnt und zu seiner Ehre. Und ich glaube, dann wird er mal einen Unterschied machen in dieser Welt. Weil die Leute merken, die Christen, die haben eine Freiheit, die hätte ich auch gerne. Und die Freiheit haben wir nur in Jesus. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, vielen Dank, dass du das tust, dass du uns frei machst. Ja, und das ist so ein großes Geschenk und ich wünsche mir, dass wir das mehr und mehr verstehen. Dass es nicht darum geht, dass wir A, B, C, D erfüllen, sondern dass wir mit dir leben. Und dass wir merken, wie du unser Leben prägst. Vielen Dank, Herr, dass du das wegnimmst, was uns belastet und dass du uns wirklich ein volles, ein erfülltes Leben geben willst, gefüllt mit deinem Segen, mit deiner Liebe, mit deiner Führung, mit deiner Weisheit. Herr, danke, dass du jeden von uns gebrauchen möchtest.